Das Beste aus 50 Jahren Pop und Rock. Nur echt vom Plattenteller mit Matthias Well.
Plattenspiele mit Matze.
Ja, liebe Plattenfreunde, heute mal ganz anders. Der amerikanische Bandleader Glenn Miller mit seinem Orchester, er starb während des Zweiten Weltkriegs am 15. Dezember 1944 bei einem Flugzeugabsturz über dem Atlantik, dem Ärmelkanal. Plötzlich und unerwartet, so steht es ja in vielen Traueranzeigen und so könnte auch unsere Sondersendung der Plattenspiele heißen, zu der ich zum Glück nicht alleine bin. Denn wir haben fachkundige Begleitung, welche Freude bei unserem traurigen Thema. Achim Graul, Ex-Radio Luxemburg und ARD-Moderator und alter Radiofreund, erteilt sich mal wieder die Sendung mit mir, auch bei unseren Hörern der Plattenspiele. Bist du ja längst ein alter Bekannter, lieber Achim.
Ja, so ist es. Guten Morgen. Guten Morgen allen zusammen hier aus dem frostigen Großherzogtum, Frostherzogtum Luxemburg bei minus 4 Grad. Ich war schon mal draußen.
Ja.
Und wir haben natürlich heute dem Tag angepasst, eine Programmauswahl mit Künstlern, die leider am falschen Ort zur falschen Zeit waren.
Ganz genau so ist es. Und wenn wir in die Geschichte der Pop- und Rockmusik zurückblicken, dann sind es unzählige bekannte Musiker, die solchen Entscheidungen, die es oft waren, Fehlentscheidungen, wo immer sie waren, zum Opfer fielen. Völlig unverschuldet. Und über wen wollen wir wohl als Ersten berichten, lieber Achim?
Da nehmen wir den Buddy Holly ins Programm. Denn ich glaube, sein Name, neben zum Beispiel auch John Lennon, auf den wir später kommen, wird heute immer noch gesprochen. Er wird immer noch in den Programmen untergebracht. 22 Jahre alt war er. Er wäre jetzt 89, habe ich ausgerechnet, Charles Hardin Holly. Und er fiel einem Flugzeugabsturz zum Opfer. Wir werden gleich noch ausführlich darüber sprechen, denn er war noch nicht einmal allein an Bord, sondern mit ihm noch zwei Sängerkollegen und der Pilot. Hier also zur Eröffnung unseres heutigen Programms, That'll Be the Day und Buddy Holly.
That someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. When you make me cry, you say you're gonna leave. You
Be the Day mit Buddy Holly hat unsere Sendung heute eröffnet, wenn wir einmal von Glenn Miller am Anfang absehen wollen. Ja, Buddy Holly, eigentlich Charles Hardin Holly, der war immer einer meiner Lieblingsinterpreten. Und als ich das Geld zusammen hatte, will ich ganz kurz anfügen, da habe ich mir eine Reise nach Texas gegönnt, an das Grab von Buddy Holly in Lubbock. Ich nahm eine Taxe dorthin und positionierte Blumen am Grab. Und dann kamen auf einmal Journalisten und die haben mich interviewt und haben mich zu Buddy Hollys Eltern gebracht. Das war eine Überraschung für mich, ich war gar nicht darauf vorbereitet. Ich konnte aber noch mein Tonbandgerät holen und habe sie interviewt, die Eltern von Buddy Holly. Das Ganze in meiner Homepage darf ich in aller Bescheidenheit schnell sagen.
Ja.
Nun, dieser Absturz war natürlich für die Musikwelt eine große Tragödie. Deswegen hat man diesen Tag auch als The Day the Music Died bezeichnet, und auch in anderen Liedern wurde immer wieder auf Buddy Hollys Tod Bezug.
Don McLean, Don McLean, ne? War das?
Don McLean, richtig.
American Pie hieß der Song.
Ja, ja, Mike, genau. Berry zum, ja, Beispiel hatte ein Lied Tribute to Buddy Holly, ja, und da gab es noch andere.
Ja.
Three Stars mit Eddie Cochran, der selbst ein Opfer wurde und auch in unserer Sendung nachher noch vorgesehen ist.
Und sogar, wenn ich dazwischen grätschen darf, sogar John Lennon und Paul McCartney haben That'll Be the Day aufgenommen.
Ja, und er war vor allen Dingen für sie auch ein Vorbild mit der Musik.
Ja.
Auch das muss man erwähnen.
Ja.
Jetzt wollte ich noch ganz kurz mal sagen, etwas, was man allgemein nicht weiß, was mir aber Buddy Hollys Mutter erzählte, er war ja das Nesthäkchen, er war das vierte Kind in der Familie, denn da gab es zwei Brüder und eine Schwester. Und diese Schwester, Patricia hieß sie, Pat, hat einen Berliner Maurer geheiratet, einen Stonemason, der hieß Manfred Kaiser, nannte sich dann später Fred Kaider. Und sie hatten eine Tochter und die hat den hübschen deutschen Vornamen Ingrid.
Mhm.
Das habe ich dort erfahren. Das liest man nun nicht in irgendwelchen,
ja,
Büchern.
Ja, das erfährt man wirklich nur, wenn man als Achim Kraul in die Staaten fährt und recherchiert. Ja.
Das waren solche Zufälle, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bekam dann auch noch einen Artikel in der Zeitung in Texas, in Lubbock, Avalanche Journal, habe ich auch hier noch heute aufbewahrt, so viele Jahre später.
Wie kam es nun zu dem tragischen Absturz?
Da war eine Tournee im Gange. Man brauchte unbedingt Geld. Das ist nicht überall zu lesen. Man hat im Februar eine Tournee durch die Nordstaaten der USA gemacht. Das war schon mal eine dumme Idee. Das ist auch später immer wieder kritisiert worden. Wenn der Schnee hoch liegt, dann vermeidet man Ausflüge, die nicht unbedingt nötig sein müssen. Und auf dieser Tournee hatten sich dann einige dazu entschieden, nicht den Bus zu nehmen zum nächsten Austragungsort, sondern ein Flugzeug. Das wurde gechartert, kleine Beechcraft Bonanza, ein Pilot und drei Mann sind da aufgestiegen. Da wurde vorher noch gepokert oder wer nun da Platz nimmt.
Ja, ja.
Gewonnen hatten dann die Unglücksraben Ritchie Valens und Big Bopper. Und von Big Bopper wollen wir, glaube ich, den nächsten Titel spielen. Giles Perry Hutcherson hieß er, bürgerlich, wurde 28 Jahre alt und einer seiner Hits hieß White Lightning.
In North Carolina, way back in the hills, lived my pappy and he had him still. He brewed white lightning till the sun went down, and then he filled him a jug, pass it around. Body, body, please, and my pappy's going squeezing. It's called white lightning. Achievement, team, and revenues too. Searching for the place of what I made his brew. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking. White lightning. I asked my pappy why I called it brew. White lightning stood a Mountain Dew. I took one sip and then I knew, as my eyes bugged out and my face turned blue. Body, body, please, and my pappy's going squealing. Called white lightning. Demon, team, and revenue is too. Searching for the place of where I made his brew. Looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking.
Why, lightning! A city slicker came and he said I'm mighty tough. I think I wanna taste that powerful stuff. I took one slug, drank it right down, and I heard him a-moaning as he hit the ground. Mighty, mighty pleasing, your path is going squeezing. It's called why lightning. G-man, T-man, revenue is too. Searching for the place of where I made his brew. They were looking, trying to book him with my pappy kept on cooking. Yeah. Why lightning? G-man, T-man, revenue is too. Searching for the place of where I made his brew. Looking, trying to book him with my pappy kept on cooking. Why lightning?
Why lightning? Eigentlich ein Doppelsinn. Es sind nicht nur Blitze, sondern es ist auch ein Gebräu. Denn wir erinnern uns an die Zeiten, in denen Alkohol in den USA verboten war. Und da hatte man für starkes Gebräu alkoholische Getränke den Spitznamen White Lightning
gewählt. Einige sind daran erblindet sogar.
Auch das, ja. Und dieses Stück White Lightning war nicht der einzige Hit von diesem Big Bopa von J.P. Richardson. Ich erwähne nur noch schnell Chantilly Lace, Top 10 Hit 1958 und auch Running Bear, was es in Deutsch auch gab, Brauner Bär und Weiße Taube mit Gus Bacchus.
Ja,
so war das.
Also man stieg ja ins Flugzeug, um Zeit zu sparen. Das war ja die fatale Entscheidung wohl in diesem Moment. Und
genau.
Da gibt es noch einen anderen Namen, der eine Rolle in dieser Sache spielt, nämlich Waylon Jennings. Der spielte damals bei Buddy Holly mit.
Der war der Bassist.
Und der sollte ja eigentlich mitfliegen, ne? So war es
doch. So ist es. Und da hat man da so quasi irgendwie gepokert. Und er hatte seinen Sitzplatz verloren und sein Leben gewonnen.
Ja, das ist ja dieser, sag ich mal, unverschämt endgültige Grat zwischen Pech und Glück, der uns auch zu der heutigen Spezialsendung veranlasst hat. Also Big Bopper hatte verloren und Waylon Jennings gewonnen. So
gewonnen,
muss man sagen.
Ja. Ja, der dritte auf diesem Flugzeug in den Tod war ein ganz junger Kerl, 17 Jahre alt nur, Richard Steven Valenzuela. Und als Bühnennamen hatte er Richie Valens gewählt. Von ihm gibt es 29 Titel insgesamt, die er in seinem jungen Leben aufgenommen hat. Und der größte Erfolg davon war für eine Frau, ein Mädchen, eine Mitschülerin, Donna Ludwig. Und damit ist der Titel schon gefallen. Richie Valens, also mit 17 Jahren gestorben und sein großer Hit damals hieß Donna. Das war die Musik der drei unglücklichen Rock'n'Roll-Stars, die am 3. Februar 1959 bei diesem Flugzeugabsturz in Clear Lake im US-Staat Iowa ums Leben kamen. Nun zu dir, mein lieber Freund.
Ja, und wenn ich nachtragen darf, auch da, so habe ich gelesen, man muss sich ja auf Sekundärquellen stützen, das alles weiß ich aus dem Netz oder aus irgendwelchen Archiven, hat ja auch Ritchie Valens aufgrund einer sehr unglücklichen Entscheidung überhaupt in dem Flugzeug gesessen. Er soll an einer Erkältung gelitten haben und deshalb das Flugzeug vorgezogen haben. Er hat dann auch getauscht seinen Platz und dieser Tausch, der ging damals mit einem Gitarristen namens Tommy Alsop, der das Ganze durch einen Münzwurf sogar entschieden hat. Also er stieg dann Valens eben ins Flugzeug und meinte zu gewinnen, er hat aber verloren, nämlich sein Leben.
Ja.
So, der nächste
Tommy
Fall.
Tommy Alsop übrigens, begnadeter Melodiegitarrist, von ihm habe ich eine LP mit Buddy Holly Songs im Archiv. Da spielt er nur die Songs, die Hits von Buddy Holly auf seiner Gitarre.
Ah ja. Interessant. Der nächste Fall.
Könnte ich dir mal rüberschicken.
Ja, aber immer gerne. Du weißt, dass ich auf deine Unterstützung mehr als angewiesen bin.
Ja, wollen wir das so machen? Ich mache ein paar schöne Bänder von Tommy Alsop für
unbedingt.
Unsere Fans.
Unbedingt.
Für die nächsten Wochen oder Monate und ja. Dann spielst du hin und wieder mal ein Buddy Holly Song instrumental.
Ich nehme dich beim Wort. Das wird nicht die letzte Sendung sein, die wir zusammen machen. Da bin ich guter Hoffnung.
Sehr gern.
Vielleicht habe ich dich hier beim offenen Mikrofon damit überredet.
Ja, die Hörer sind Zeuge.
Alles gut. Der nächste Fall ist ja ein haarsträubender Krimi, möchte ich eigentlich sagen. Ein Partygirl und eine Managerin einer Absteige, so muss man es formulieren, waren nämlich für das frühe Ableben von dem Weltstar Sam Cooke verantwortlich. Am 11. Dezember 1964 wurde er in einem Motel in Los Angeles erschossen. Alles Nähere nach einem seiner größten Erfolgstitel, Cupid.
There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist. And this you can fix. So, Cupid, draw back your bow. And let your arrow go straight to my lover's heart.
Millionen standen damals unter Schock und Die Tatumstände, die waren erstmal sehr nebulös. Viele zweifeln sogar heute noch an dieser folgenden und offiziellen Version. Sam Cooke hatte sich mit einem Partygirl namens Eliza Boyer in einem Restaurant in Hollywood verabredet. Und nach einem Abend mit viel Alkohol, kann man sich vorstellen, wahrscheinlich beschwipst, fuhren sie zu einem Motel und wollten es sich nett machen. Und als Sam Cooke aus dem Badezimmer kam, waren seine Kleidung, sein Geld und das Mädchen verschwunden. Das gemietete Zimmer war leer. Ungläubig und wahrscheinlich auch wütend, kann ich mir vorstellen, zog sich dann Sam Cooke ein Jacket über und ging zur Wohnung der Motel-Managerin, wo er das Mädchen wohl durchs Fenster gesehen hatte. Er hämmerte an die Tür, aber die Managerin weigerte sich aufzumachen. Sam Cooke trat dann kurzerhand die Tür ein. Es kam zu einem dramatischen Handgemenge. Dabei muss die Managerin zu ihrer Pistole gegriffen haben und es fielen 3 Schüsse. Eine Kugel traf Sam Cooke in Herz und Lunge. "Lady, you shot me" sollen seine letzten Worte gewesen sein. Entspricht das auch deinen Kenntnissen, Achim?
Ja, so wie du das schilderst, habe ich das auch gelesen. Dieses Motel muss also unterste Kategorie gewesen sein. Es wird hier in meinen Büchern als $3 Motel beschrieben. Also für wirklich engste, kleinste Portemonnaies. Und das war eigentlich nicht nötig für Sam Cooke, würde ich mal sagen, der ein guter Verdiener zu der Zeit war. Er hatte ja auch schon den Hit You Send Me 1957, eine Nummer 1. Also er muss eigentlich gut begütert gewesen sein.
Ja, beim nächsten Todesfall geht es, glaube ich, wieder um ein Flugzeug.
Ja, es geht um ein Flugzeug und es geht auch wieder um Country Music Interpreten, auch wiederum 3. Und um es kurz einmal jetzt anzureißen, der Anlass war ein trauriger so gesehen, denn die 3, ich nenne mal die Namen, Patsy Cline, Hawkshaw Hawkins und Cowboy Copus, waren auf dem Rückflug von einer Benefizveranstaltung, also eines Abends, um Geld zu sammeln, für einen tödlich verunglückten Country-Music-Radio-Disc-Jockey Cactus Jack Call in Kansas. Und das hatten sie absolviert und waren auf dem Rückflug nach Nashville, Tennessee. Und wir wollen den Rest der Informationen vielleicht nach dem Titel schon mal weitergeben. Hier ist also Virginia Patterson Hensley, die den Namen ihres ersten Ehemanns, von dem sie geschieden war, nämlich Gerald Cline, angenommen hat. Hier ist Patsy Cline und I Fall to Pieces.
Flame.
30 Jahre alt wurde Patsy Cline, Virginia Patterson Hensley mit bürgerlichem Namen. Und diese traurige Litanei setzte sich fort, denn als die drei Country-Sänger Hawkshaw Hawkins, Patsy Cline und Cowboy Copus ihre Trauerfeier hatten, kamen natürlich wiederum andere Country-Stars da zusammen. Auch das Duo Johnny and Jack, Jack Anglin, er verunglückte auf dem Weg zu dieser Veranstaltung, zu dieser Trauerfeier, tödlich mit seinem Auto.
Das ist ja doppelt tragisch, ja.
So ist es. Zu den Hits, die Patsy Cline hatte in ihrem kurzen Leben, möchte ich noch aufführen. Walking After Midnight, haben wir ja gehört, I Fall to Pieces. Dann Crazy, das von Willie Nelson geschrieben worden war. Mhm. Hat er auch mal selbst gesungen. Und She's Got You. Diese Songs sind vielen Fans in Erinnerung.
Und wir dürfen das Todesdatum vielleicht nicht vergessen. Es war der 5. März 1963. Und wir reden da also fast über das gleiche Jahr wie eben Sam Cooke, das war 64. Das alles spielte sich also kurz hintereinander ab.
So ist es, und auch hier wäre das Unglück vermeidbar gewesen, denn es herrschte eine Gewitterwarnung für den Raum, in dem sich das Flugzeug befand, aber der Pilot hat diese Warnung ignoriert. Und so kam es zu dem Absturz, damals am 5. März.
Ja.
Mit auf dem Flugzeug Hawkshaw Hawkins, übrigens keine Verwandtschaft zu den Edwin Hawkins Singers.
Mhm.
Dieser Name kam ja dann später auch in den Hitparaden vor.
Genau, ja.
Und sein Name war Harold Franklin Hawkins, steht in den Büchern. Und sein ganz großer Hit war eine Telefonnummer, das möchte ich kurz erwähnen, 1962. Der hieß nämlich Lonesome 77203. Wir haben uns entschieden für diesen wunderbaren Titel hier, einer meiner Lieblingssongs, kann ich Tag und Nacht hören. I've had it before and I've got it again.
This way, the blue of the sky turns watery gray. I'm walking my blues cane, hold up my chin. I've had it before and I've got it again. I've had it before, I've got it again. But this time it's worse than it's ever been. I'm walking my blues, I know I can't win. I've had it before and I've got it again. I walk down the street till the chill of the night, a dreading to pass every post with the light. And from the windows they're saying that's him. He's had it before and he's got it again. I've had it before, I've got it again. But this time it's worse than it's ever been. I'm walking my blues, I know I can't win. I've had it before and I've got it again. I've had it before, I've got it again. But this time it's worse than it's ever been. I'm walking my blues, I know I can't win. I've had it before and I've got it again.
Ganz toll, da hast du sogar eine Live-Version für die Sendung herausgesucht.
Ja, das ist ein Zufall gewesen, ja.
Hawkshaw Hawkins muss ich dir schnell noch ins Wort fallen.
Gerne.
Er war verheiratet mit einer der größten Country-Sängerinnen der damaligen Zeit überhaupt, mit Jean Shepherd.
Ah ja.
Sie wurde 82 Jahre alt und starb 2016. Die Country-Fans werden ihren Namen kennen.
Ja, es ist so, Wir haben heute, das darf ich zwischendurch einfach erwähnen, für die Zuhörer, die sich erst jetzt eingeschaltet haben, eine Spezialsendung. Achim Graul und ich erinnern an tragische Unfallopfer, auch Opfer von Verbrechen, wie wir gehört haben und auch noch hören werden, aus der Musikszene der vergangenen Jahrzehnte. Sie alle starben plötzlich und unerwartet. Sie waren völlig unverschuldet zur falschen Zeit am falschen Ort. Jetzt geht's aber noch um den dritten Toten im Flugzeug von Patsy Cline.
Der dritte war Cowboy Copas mit bürgerlichem Namen Lloyd Estelle Copas. 49 Jahre alt und er hatte verschiedene Hits, Tennessee Waltz, Filipino Baby und den wir jetzt spielen wollen, Alabama. Alabama 1960, 12 Wochen auf Platz 1 der Country Charts, möchte ich noch anfügen.
Ja, ich glaube, wir machen weiter mit einem Fall. Ja, sein Lebensende hat mich besonders berührt, muss ich mal sagen. Er war einer der US-Soul-Sänger der 60er, 70er und auch frühen 80er Jahre. Und er war auch bei dem berühmten Motown-Label in Detroit unter Vertrag, Marvin Gaye. Dass Marvin Gaye 1971 diese Zeilen aus dem Song What's Going On an seinen eigenen Vater richtete, lässt sich nur vermuten. Sie lauten: Vater, es muss zwischen uns nicht eskalieren. Krieg ist nicht die Antwort, nur Liebe kann Hass überwinden. Sicher ist aber, dass genau sein eigener Vater ihn 13 Jahre später am 1. April 1984, einen Tag vor seinem 45. Geburtstag, nach einem Streit erschoss. Kurz vor dem Tod erschien noch dieser bekannte Titel von ihm, How Sweet It Is.
And downs, and there you
Ich glaube, Achim, du kannst mich bestätigen, zu unseren aktiven Radiozeiten gehörte er zu einem der ja oft oder vielleicht sogar meist gespielten Interpreten.
Unbedingt. Marvin Gaye, einer der Vertreter der Motown-Music, die ja ohnehin einen Teil unserer Radioprogramme füllten, denn da waren eine ganze Reihe von großen Stars bei Motown Music. In Detroit, Michigan übrigens.
Genau. Ja. Es fällt mir ein bisschen schwer, jetzt das Wort Drogen in den Mund zu nehmen, weil posthum jemanden zu belasten mit Drogenkonsum ist nicht ganz einfach. Aber bei Marvin Gaye in diesem Fall gehört es einfach zur Todesgeschichte und man würde vieles nicht verstehen, wenn man nicht wüsste, dass er sehr wohl mit Drogen zu tun hatte. Er hatte darüber hinaus auch Ärger mit dem Finanzamt und er zog ins belgische Ostende, damals Anfang der 80er, einfach mal um Ruhe zu finden, um abzuschalten und an seinen Songs zu arbeiten. Er kehrte dann aber 82 in die USA zurück, um sein neues Album Midnight Love zu vermarkten und dafür ging er dann auf die sogenannte Sexual Healing Tour, bekannt nach dem ersten Single, nach der ersten Single-Auskopplung, die wir ja alle kennen durften.
Ja, das ist richtig und du schlägst damit die Brücke, denn das Drogenproblem war auch für den Piloten des Flugzeuges verantwortlich. Das stellte man später fest. Alkohol und Kokain im Blut wurde nachgewiesen bei dem Piloten des Flugzeuges, der für den Tod von Elijah, wenn ich es richtig ausspreche, verantwortlich ist. Sie schreibt sich A-L-I-Y-A-H. Ich kann zwar relativ gut Englisch, aber da bin ich an meinen Grenzen. Also ich würde sie Elijah nennen. Du auch?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde mich immer auf dich verlassen.
Gut, dann klammern wir das hier an dieser Stelle aus.
Ja.
Es gibt ohnehin viel Trauriges dazu berichten. Mit 15 Jahren schon war Elijah, nenne ich sie jetzt mal, unter dubiosen Umständen zwangsverheiratet worden. Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin Elijah Dana Horton, The Princess of R&B, war ihr Beiname. Sie war jung, 22 Jahre alt. Man hatte Videos gedreht auf den Bahamas, Marsh Harbor nenne ich da als Drehort. Und wir verlassen jetzt auch das vorige Jahrhundert, denn diese Tragödie fand am 25. August 2001 statt. Alle hatten zusammengepackt und wollten vom Drehort wegfliegen. Da stellte sich heraus, dass diese zweimotorige Cessna 402, so hieß das Flugzeug, überladen war. Über 6 Zentner zu viel an Material und eine Person zu viel an Bord. Und der Pilot, wie gesagt, über ihn hatte ich eben schon gesprochen, Es gab nur 3 Alben von Elijah. Sie hat trotzdem in ihrem, sorry, wir sind live,
ja,
in ihrem kurzen Leben über 30 Millionen Tonträger verkauft. Und hier einer ihrer Hits, Rock the Boat.
Der Titel von Alaya ist fast 5 Minuten lang, deshalb erlauben wir uns, ihn etwas abzukürzen, weil wir haben noch viele andere traurige Fälle, über die wir reden wollen oder man muss eigentlich sagen, reden müssen. Vielleicht noch so viel. Alaya war ja mehr als eine Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin, Model, Stilikone. Man könnte sie vielleicht so als Allround-Künstlerin bezeichnen, vielleicht wie heute Beyoncé so in etwa?
Ich schließe mich deiner Aussprache an und sage ab jetzt Alaya. Sie war auch Filmschauspielerin. In dem Film Romeo Must Die hatte sie die weibliche Hauptrolle und da spielte sie, da sang sie auch den Titel Try Again. Andere Hits von ihr waren We Need a Resolution oder More Than a Woman. Und das war 2001, als wir von ihrem Unglückstod dann erfuhren.
Ja, zum nächsten Fall, da springen wir wieder zurück um fast 50 Jahre. Es war 1957, als Eddie Cochran, ein neuer junger Rock'n'Roll-Star in die US-Charts kam und sein größter Titelerfolg war Summertime Blues.
I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I
you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Am 17. April 1960 kam es zu der Todesfahrt von Eddie Cochran. Er starb einen Tag nach dem Ende seiner England-Tournee damals. Mit dabei übrigens seine Freundin namens Sharon Sheely. Wie ist es passiert? Eddie Cochran saß in einem Taxi und ein Reifen platzte. Der Wagen prallte gegen einen Laternenpfosten. Eddie Cochran starb an seinen Kopfverletzungen im Krankenhaus von Bath und seine Freundin erlitt einen Beckenbruch, überlebte aber.
Ja, und auch Gene Vincent war mit in diesem Taxi und er wurde bei diesem Unfall auch verletzt, aber er behielt da noch sein Leben.
Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Vielen Dank für diesen Nachtrag, dass Gene Vincent auch drin
war. Der Taxifahrer war 19 Jahre alt, habe ich gelesen. Vielleicht fehlte ihm ein bisschen Fahrpraxis, denn man kann davon ausgehen, dass die Stars sagten, mach schnell, wir müssen unser Flugzeug erreichen. Das ist jetzt nur Theorie, aber irgendwoher kommen ja die Unfälle.
Das ist richtig und das erscheint nur logisch. Ich glaube, in fast oder in vielen unserer heute besprochenen Fälle ging es um die Eile und um die Rastlosigkeit und um das schneller Weiterkommen.
Ja, so ist es. Mein Lieber, wir haben noch ein paar Minuten bis zu den Nachrichten.
So ist es.
Wir haben ja auch immer die Uhr im Blick. Jim Croce steht auf meinem nächsten Zettel. Er war 30 Jahre alt. Das Unglück ereignete sich am 21. September 1973 in Natchitoches, Louisiana. Ein indianisch klingender Name. Der Jim stammte aus Philadelphia. Er war einer der ganz großen Stars. James Joseph Croce hatte diverse Hits, die ich schnell mal nennen möchte. I Got a Name, Bad Bad Leroy Brown und noch viele andere. Er war im Flugzeug unterwegs und die Maschine, die Beechcraft E-18, streifte Bäume im Nebel, zu niedrig geflogen, lesen wir. Und alle 6 Insassen dieses Flugzeuges starben. Seine Witwe Ingrid war nicht an Bord und sein Sohn Adrian auch nicht. Der war lange Zeit erblindet, hat aber sein Augenlicht wieder erhalten. Ja, diese Witwe von Jim Croce, Ingrid, ist inzwischen 78 Jahre alt. Sie hat auch gesungen mit Jim auf der einer LP 1969, Jim and Ingrid Croce hieß diese LP. Und wir spielen jetzt den Hit aus 1973, Time in a Bottle.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true,
let's save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Around enough to know you're the one I want to go through time.
Yeah. Soweit Jim Croce. Er war ja, Achim, du wirst mir das, oder du wirst das vielleicht auch wissen, es war besonders tragisch, weil er hatte gerade erfahren, dass er Vater wird.
Da kann ich jetzt nichts dazu sagen.
Ja, gut, das ist, ich bin so froh, dass ich auch mal was weiß, was du nicht, nicht auf dem Schirm hast. Also, ich habe gelesen einfach, er hatte gerade erfahren, dass er Vater wird, hatte 300 Gigs am Laufen und wollte im Sommer 1973 aus dem Tourleben aussteigen. Seine Familie war im Wich, ja, doch dazu kam es eben nicht, denn vor seinem letzten geplanten Auftritt stürzte dann die Maschine ab. Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt für die Nachrichten kurz verabschieden. Ich hoffe, du bist noch bei uns, auch eben in der nächsten Stunde.
Selbstverständlich nehme ich deine Einladung an und freue mich dann auf den zweiten Teil dieser an sich recht tragischen Sendung.
Genau. Und wie ich auf dem Fahrplan mir anschaue, ist der nächste Fall, über den wir sprechen werden, John Denver. Hoffentlich bleiben Sie dabei und lassen sich von den traurigen Zusammenhängen nicht abschrecken. Jetzt im November gedenken wir den Toten. Stichwort Totensonntag. Und da meinten Achim und ich, dass dieses Thema ganz gut ins Programm passt. Nach Nachrichten und Wetter hören wir uns gleich wieder.